Wenn Kunden zu uns kommen und 20.000 Euro Monatsumsatz machen, natürlich könnten wir denen Closer hiren, natürlich könnten wir alles für die machen, aber das wird denen so viel Geld kosten, dass es keinen Sinn macht. Deshalb man muss immer überlegen, was muss man wie machen und wo möchte man tiefer reingehen. Wenn du auch mehr am Anfang bist, dann hast du natürlich begrenztere Kapitalressourcen. Ja? Wir können im Produkt einfach 10.000 Kosten in einem Monat random mehr reinwerfen, weil wir sagen, es ist worth it. Was du am Anfang vielleicht nicht machen kannst, aber du kannst am Anfang...
Was ist vielleicht auch ein Produkt, wo wir gerade investieren und sagen, das könnten wir eliminieren, das wird vielleicht gar nicht so genutzt. Ja? Also es muss nicht immer sein, wir müssen Dinge hinzugeben, sondern vielleicht auch Dinge weggeben. Ich glaube, was wir sehr anders machen und was auch unser Belief ist, ist...
Wenn du eine großartige Firma aufbauen möchtest, musst du anfangs ein solides Produkt haben und musst das gut vermarkten und verkaufen. Wenn du dann aber wirklich stabile Firma aufbauen möchtest, musst du ein großartiges Produkt kreieren. Und vor allem, wenn du es kreierst, macht es alles einfacher. Wir haben Heartbeat vor 3 Jahren gestartet und mit einem ganz, ganz klaren Ansatz. Wir wollen mit Abstand der beste Dienstleister auf dem Markt sein, wo wir sind und mit Abstand das beste Produkt haben und dadurch den Markt nachhaltig verändern. Und wir haben angefangen, das Produkt zu verbessern und verfeinern und haben nie aufgehört, das Produkt zu erweitern und zu verbessern. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ich mich sehr selbstsicher sagen traue, dass wir das beste Fulfillment am Markt haben. Und das alles schaffen wir auf hoher Qualität, ohne dass wir uns zu Tode arbeiten müssen, sondern dass das Team ein phänomenal großartiges Fulfillment macht und die Kunden oberhappy sind und die Firma eine extrem gesunde und nachhaltige Profitmarge hat. Und wie wir das alles auch gemacht haben und aufgebaut haben, brechen wir in diesem Video in aller Tiefe runter, damit du maximal geil dein Produkt verbessern kannst, was nicht morgen mehr Umsatz machen wird, sondern deine Firma in einem Jahr, in 2 Jahren radikal verändern wird. Nicht indem du schöner im Marketing ausschaust oder vielleicht eine teurere Uhr tragst als die anderen, sondern indem du das geilste Produkt hast am Markt, dadurch A-Player noch mehr Bock haben bei dir zu arbeiten und dieses Ding noch besser und besser wird. Und jetzt gehen wir in alle Tiefe rein. Dafür haben wir heute einen Gernot am Start. Gernot, der mit das Produkt entwickelt und sehr, sehr starke Verantwortung da mittlerweile hat. Und damit würde ich sagen, Produktentwicklung, vielleicht betrachtet, wenn du jetzt den Markt anschaust oder vielleicht auch früher in deiner eigenen Agentur, wie hast du Produktentwicklung gesehen und vielleicht einfach nur, vielleicht wie siehst du das andere das sehen und betrachten?
Wenn du als B2B-Dienstleister bezahlte Werbung meisterst, dann wird dein Business wirklich starkes Wachstum bevorstehen. Das Beste an der ganzen Sache ist, in unserem Paid-Ad-System, komplettes System runtergebrochen, wie wir bezahlte Werbung schalten. Wir haben über 800.000 Euro schon in bezahlte Werbung investiert, haben das bei 50, 60, 70 Kunden mittlerweile erfolgreich gelauncht und Ads zum Laufen gebracht. Die Learnings, was man machen darf, was nicht, alles runtergebrochen in unserem Paid-Ad-System. Sowohl, wie man über Meta-Ads schaltet, als auch, wie man über LinkedIn-Ads schaltet. Alles runtergebrochen geben wir for free raus, deshalb hole dieses System kostenlos.
Im Endeffekt habe ich immer gedacht, Produktentwicklung ist statisch. Ja, man startet irgendwas, man geht natürlich am Anfang raus und dann hat man den Kunden und dann ist man im Fulfillment drinnen. Ja, man ist in diesem Trott, denkt, man muss immer besser im Marketing werden. Man wirft immer mehr rein, ja, und dementsprechend sieht man das Produkt jetzt als statisch und nicht als laufend evolvierend, was es eigentlich sein sollte und müsste, ja, damit Kunden nie rauschurnen im Endeffekt und dass man da eigentlich das beste Marketing hat. Ja, weil im Endeffekt ist ja ein gutes Produkt, das beste Marketing, und das ist ja was, die Früchte, die wir jetzt bei Heartbeat auch ernten im Endeffekt, das Word of Mouth, was erzeugt wird, dadurch, dass die Leute sagen, erst gestern war ich mit quasi Agency Owner in einem Call, die haben gesagt, was wir auch in unserem, die sind im Scaling-Produkt sagen, dass sie haben gesagt, das haben sie noch nie gesehen und die waren und bei anderen Dienstleistern.
Genau, das sind Agenturinhaber, die machen über 100.000 Euro Monatsumsatz und waren schon bei ganz, ganz vielen anderen Mitbewerbern von uns und die haben was genau gesagt.
Also ich war mit dem im Endeffekt in einem Ad-Strategie-Call, ja, und ich habe gesagt, ja, wir machen da die Build-Creatives im Endeffekt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zum Thema Lead-Magnet bauen, da eine Stunde einen Call mit einem Copywriter buchen, der macht das mit euch etc. Und denen ist eigentlich die Lade fast runtergefallen, würde ich sagen, als ich das gesagt habe, ja, weil... Sie sind das nicht gewohnt, ja. Und das merken wir auch, wenn man jetzt in diesem Beratungsmarkt, wenn man jetzt hinschaut, ja, ist es einfach so, dass es sehr viel Beratung ist, ja. Und das ist ja dementsprechend eine gute Beratung, aber möglicherweise nicht die Lösung. Ich glaube, was wir sehr anders machen und was auch unser Belief ist, ist, wir denken lösungsorientiert, was bringt den Kunden am effizientesten zum Ziel und jetzt nicht, was vielleicht uns am wenigsten Ressourcen kostet, sondern wirklich, wie können wir auch unterstützen, dass der da eher hinkommt, ja.
Und das ist, was, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Und zwar, das ist unabhängig von Agenturdienstleister oder B2B, es ist ja immer so, die einen, die sind Berater und Coaches und haben gefühlt, gibt ja viele von denen, nicht, dass es bei uns so ist, aber es gibt viele von denen, die haben Live-Calls und Kurse und that's it, mehr oder weniger. oder irgendwann setzt sich einmal so ein 1:1 Account Manager mit denen hin, aber der hat keinen Plan von nichts, kennt sich nicht aus, ist nicht skilled, nicht gut trainiert und so ein bisschen wie auch immer. Es gibt ja viele von diesen Dingen und dann gibt es diese Dienstleister, Agentur, Social Recruiting, Google Ads, wo man alles dann für ihn macht. Und meines Erachtens nach, der beste Weg ist immer ein hybrides Modell zu schaffen. Ja, weil ich brauche dir nicht erzählen, wenn du Agenturdienstleister bist, dann weißt du ja, okay, wenn du eine Dienstleistung für deine Kunden erbringst, dann muss der Kunde viel mitbringen. Ja, beispielsweise, wenn du Social Recruiting machst und Bewerber für den generierst, dann muss der erstens die Bewerber gut closen können. Der muss zweitens ein gutes mentales Verständnis haben von, okay, wenn ich zum Beispiel absolute A-Player haben möchte, dann muss ich vielleicht die maximal Senior-Position ausschreiben, die es gibt und muss fein damit sein, dass wenn ich 100 Bewerbungen generiere, dass vielleicht 2 davon fein sind und muss die anderen ausqualifizieren und muss halt den Prozess so bauen und machen. Das heißt, ich muss ein ganzheitliches Verständnis haben, wenn ich wissen will, wie berühmt muss ich zum Ziel. Da musst du deinen Kunden führen und educaten. Ja? Ganz wichtig. Und das weiß ja, glaube ich, jeder, der irgendwann einmal Done-for-You-Dienstleistung erbracht hat, dass man nicht den Kunden in eine Box stecken kann und damit entstehen Ergebnisse, sondern Ergebnisse entstehen, indem man den Kunden eine Dienstleistung erbringt und eine Beratung dazu macht, um ihn sozusagen weiterzuentwickeln. Und das ist einmal das Erste, glaube ich, immer so mental den Shift zu haben. Ich höre immer wieder Leute, ja, wir sind keine Berater, wir sind Dienstleister und deshalb muss ich ihnen dabei nicht helfen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Facebook-Ad-Agentur mache. Ich schalte Facebook-Ads für, keine Ahnung, ich schalte für Solarunternehmen Facebook-Ads. Dann wäre das allererste, was ich auf jeden Fall mache, ich mache geile fucking Facebook-Ads und ich mache richtig rocking solid Sales-Training. Und ich helfe denen vielleicht sogar CRM implementieren. Warum? Weil es bringt dir nichts, wenn deine Kunden nicht verkaufen können. Bringt dir gar nichts. Genauso bei uns, wenn wir mit denen Ads schalten, ja? Wenn wir geile Ads für dich produzieren, Video-Ads mit denen bauen, Bild-Ads, richtig geile Ads. Wenn die nicht closen können, nicht verkaufen können, macht es keinen Spaß für sie. Warum? Weil sie geben Geld aus und kommen kein Geld rein. Ja? Mhm. Und deshalb, man muss das Ding ganzheitlich betrachten. Das ist immer das Allererste und nicht immer nur denken, okay, wie kann ich machen, sondern whatever it takes. Ich mache was immer es geht. Und das ist immer so der erste mentale Ansatzpunkt, den ich setzen würde. Was kann ich alles machen und kreieren, um meine Kunden maximal zum Ziel zu führen? Und da muss man halt trotzdem am Ende des Tages kapitaleffizient auch für die Kunden denken. Ja? Weil wenn Kunden zu uns kommen und 20.000 Euro Monatsumsatz machen, natürlich könnten wir denen Closer hiren, natürlich könnten wir alles für die machen, aber das wird denen so viel Geld kosten, dass es keinen Sinn macht. Deshalb man muss immer überlegen, in der Kundengruppe, bei den Leuten, was muss man wie machen und wo möchte man tiefer reingehen. Aber vom mentalen Ansatz her würde ich mir keine Grenzen setzen. Ich würde nicht sagen, das mache ich nicht oder das mache ich, ja. Weil beispielsweise beim Ads-Prozess, ja, als wir angefangen haben, mit den Kunden Ads zu schalten, haben wir damals die Ad-Copy für sie geschrieben und haben ihnen, der Gedanke war so ein bisschen was noch mitgeben, dass sie sozusagen, wie sie die Ads schalten und wir haben Live-Calls mit ihnen gehabt. Und was haben wir dann seitdem verändert, weiterentwickelt? Wie ist unser Ads-Prozess mittlerweile?
Also ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel verändert und es ist genau durch diesen Prozess entstanden im Endeffekt. Wir sehen ja ganz genau, wo Probleme aufkommen. Ja. Natürlich könnten wir sagen, ja, wir machen einen Kurs, wie man Copy macht etc. Ja, wir könnten sagen, wir machen einen Kurs, wie man Build-Creatives macht. Ja. Ja. Aber jeder, der da draußen ist, ja, und auch Agenturen, ihr kennt vielleicht, ja, wenn, stellt euch vor, einer eurer Kunden wird selber irgendwie ein Copy schreiben oder Creatives, ja, und diese Leute und diese Produkte gibt es aber, wo man das lernen kann. Und das ist super schwierig. Und wir haben auch gesehen, okay, wir haben diese Expertise, wir integrieren das. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir bauen die Copy für den Kunden. Und dann haben wir gemerkt, okay, wenn es jetzt um Creatives geht, ja, haben wir einfach einen sehr, sehr starken Skill. Also ja. Ihr könnt es gerne in unsere Anzeigenbibliothek schauen. Ja, das sind sehr, sehr schöne und sehr gut performende Creatives. Und dann haben gesagt, warum geben wir nicht diesen Skill auch weiter und machen das Produkt einfach besser? Ja, ja, weil dann ist es einfach so, dass der Kunde noch happier ist, noch schneller am Erfolg ist und das machen wir jede Woche. Also jede Woche überlegen wir, wo hakt's. Ja, also wir machen Trainings neu, wenn etwas nicht gibt, ja, wenn man sagt, okay, Leute brauchen länger, einen Lead-Magnet zu bauen. Also ich gesagt habe, wir haben erst kurz eingeführt, es gibt eine Stunde einen Call mit einem Copywriter, der eigentlich für ihn und mit ihm das baut, ja, weil manchmal hat man diese kreative Blockade, ja, und deswegen haben wir das auch hinzugefügt, ja. Wir haben zum Beispiel gesagt, manche Leute tun sich sehr schwer im Anzeigenmanager, das Ganze hochzuladen und brauchen diese Reassurance, ja. Ja. Also nur ein reiner Kurs, wie es bei manchen Anbietern ist, wenn man noch nie Ads geschalten hat, die kann mich selber daran erinnern, du kennst diese Situation auch, ja. Da fühlt man sich irgendwie ängstlich und irgendwie verliert man jetzt das ganze Geld, wenn man morgen da drauf drückt, ja. Und deswegen haben wir mit unseren Experten, und es sind jetzt wirklich Experten, die 6 Jahre lang Head of Marketing bei Marktführern im Bereich waren, ja, und dementsprechend führen die diesen Launch Call und zeigen einfach dem ganz genau, was vielleicht noch fehlt, was noch hinzugefügt werden muss und dann drücken die gemeinsam auf den Knopf.
Ja. Und was ich häufig sehe, ist entweder das eine Spektrum, die Agenturinhaber, der so fließbandmäßig denkt und sagt, na, alles außerhalb von irgendwie dem und dem mache ich nicht. Und dann gibt es den anderen Agency-Owner oder Dienstleister, der so sagt, I do whatever it takes for the clients, was mental betrachtet super gut ist, ja, finde ich schon mal das richtige Mindset. Aber es muss immer systematisiert werden und strukturiert werden. Das heißt, du willst alles, was du machst, in ein so bestmöglich, schnellstmöglich in ein System gießen, damit es replizierbar andere machen. Weil, wenn wir das zum Beispiel nicht hätten, einfach nur unsere Customer Journey ganz kurz runterbrechen, dass du verstehst dann, wie man diese Produktentwicklung entsteht. Ja? Wenn der Kunde reinkommt, dann machen wir zuerst mit ihm die Offerstruktur, arbeiten 1:1 mit ihm die Angebotsstruktur, wie sie besser sein kann. Und das machen wir, by the way, mit Agency-Ownern, die 400.000 Euro Monatsumsatz machen, genauso. Ja? Weil es kann immer noch besser sein. Ja? Das heißt, die Angebotsstruktur, dann geht es direkt rein in die Akquise-Strategie, wie definieren den Fahrplan, wir setzen das CRM für den Kunden auf, wenn wir Ads schalten, beispielsweise machen wir dann einen Ad-Kickoff-Call, in dem Ad-Kickoff-Call wird die Ad-Copy gemeinsam geschrieben und formuliert, danach wird unser Designer gebrieft und kriegt die Designs mit, dann bauen wir ein Videostudio mit dem Kunden, weil er regelmäßig Videos aufnehmen muss und deshalb muss er ein geiles Videostudio haben, wir bauen das mit dem Kunden quasi und geben ihm in die Hand, wie er das macht, wir bauen mit ihm das Freebie in einem fixen Call, wo wir das machen und dann werden die Ads gelauncht und dann werden sie gereviewt und so weiter und so fort. Um es jetzt zu sagen, und dann kommt noch bei Sales, machen wir die Sales-Skripte, passen mit denen an, weil wir da viel Erfahrung haben und wissen, wie das ist, dann kriegt er Sales-Training und so weiter und so fort. Was ich aber damit sagen möchte ist, du kannst in der einen Richtung, wenn ich da Mr. Hans Dampf in allen Gassen werde, Stefan, ja, und ich müsste das alles machen und es wäre nicht systematisiert mit absoluten Killer-Experten, dann wäre es unmöglich, diese Leistung zu erbringen, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Dadurch, dass wir aber Killer-Experten in den Bereichen haben, die einfach geisteskranke Maschinen sind und da kommt man zu Recruiting, was auch wieder irgendwie mit der Produktentwicklung einhergeht, weil bei Dienstleistungen musst du ja geile Leute in deinem Team haben, sonst ist deine Dienstleistung ja beschissen. Das ist quasi ganz, ganz entscheidend, mental zu betrachten, dass du es, wenn du etwas machst, dass du dir gleich überlegst, okay, da ist ein Problem, wie kann ich das systemisch lösen, dass dieses Problem für meine Kunden in dieser Form nicht mehr auftritt, ja? Und das ist was ganz Entscheidendes, wenn man sozusagen das Mindset rein vom Fließband her, ganz schlecht meines Erachtens nach, Fließband soll, es soll strukturiert und systematisiert sein, aber du musst mit diesem Will reingehen mit den Kunden, ich löse euch die Probleme, whatever it takes, und dann systematisiert man es nachher, dass die nächsten Kunden, die diese Probleme haben, dass das systemisch gelöst werden kann.
Ich meine, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sagen, hey, wir haben die 26 Teammitglieder, ja, wir haben Leute, die haben auch Produktverantwortungen, die das weiterentwickeln im Endeffekt und deswegen haben wir so viel Speed. Das heißt, letztens, wir haben so ein Momentum und so viel passiert, weil einfach so viele A-Player dran greifen. Ja. Das war natürlich nicht immer so. Ja. Ja. Also es gibt ja auch, wie man sagt, verschiedene Stufen, ja. Und die meisten, die da vielleicht auch zuschauen, haben jetzt nicht 26 Teammitglieder, die da mitdenken können.
Die vor allem wirklich gut sind. Also zwischen 26 Teammitglieder und 26 Teammitglieder liegt Welten dazwischen. Also.
Genau, es sind jetzt nicht 20, sagen wir mal so, irgendwie Fiverr-Leute, die jetzt Creatives machen.
Genau. Und was da wichtig ist, also die Stufen, was ich häufig höre, ist so Produktentwicklung, ist etwas, was meines Erachtens eine der essentiellsten Dinge ist, die passieren muss. Aber wenn du eine kleine Firma hast, 5 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter meistens oder sowas auch immer, dann liegt es sehr, sehr stark hoffentlich und mental bei dir als Founder, dass du das vorantreibst und pusht und machst. Und ich will nicht unwertschätzend gegenüber Leuten sein, aber also man muss wirklich sehr, sehr smart sein und Dinge gut verstehen können, um das Produkt weiterzuentwickeln zu können. Das heißt, die erste Stufe ist immer, du als Gründer machst allein die Produktentwicklung und holst das Feedback ein, vielleicht von Teammitgliedern, holst Feedback von Kunden ein, siehst in der Customer Journey, was verbessert wird und treibst die Produktentwicklung voran. Und irgendwann hast du vielleicht 2-3 Leute in einer Firma, die auch so ein bisschen Produktentwicklung machen können. Und das ist geil, das ist gut, weil dann kriegst du plötzlich viel mehr Speed rein. Ja? Und dann entsteht mehr und dann entsteht mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes. Und dann kommt die Stufe danach, wo du eigentlich selber die Produktentwicklung nicht wirklich intensiv machst, sondern du steuerst nur mehr, okay, da sind Probleme und du entscheidest, okay, diese Ressourcen müssen wir machen. Beispielsweise, wir haben ein paar Themen gehabt, dass unsere Kunden im Sales nicht schnell genug vorankommen sind. Ja? Und dann haben wir intern jetzt einen Sales Coach, der nichts anderes macht, als unsere Kunden zu coachen im Sales. Ja? Damit sie noch schneller vorankommen im Sales, weil ohne Sales kein Umsatz. Ja? Der macht nichts anderes. Und wer ist das? Das ist ein absolut Killing Closer, der wirklich, wirklich gutes Track Record als Closer und absolute Maschine. Das ist nicht irgendein kleiner Möchtegern-Dude, der nie verkauft hat, sondern ein absoluter Killer. Muss der geiles Geld verdienen? Ja. Ist er das Geld wert? Ja. Und so muss man mental immer betrachten. So, später ist dann das Thema Resource Allocation, ja, dass du sagst, okay, die Ressourcen haben wir als Firma, wie viel können wir da investieren? Und was ich immer sagen würde, ich würde nicht einfach Geld auf, also Bodies auf Probleme werfen. Das ist nicht sinnvoll, meines Erachtens. Also Problem tritt auf und da Geld hinwerfen. Aber was wir definitiv machen, unsere Fulfillment-Kosten prozentual betrachtet, sind, wenn ich unsere anderen Mitbewerber anschaue, abstrakt hoch. Ja, abstrakt hoch. Sind sehr, sehr hoch. Aber Dadurch haben wir auch einen sehr, sehr hohen Lifetime-Value. Auch geil, ja. Dadurch haben wir gutes Word of Mouth. Und das wird sich in ein, zwei Jahren noch krasser auswirken, als es sich jetzt schon ausgewirkt hat. Das ist was ganz Entscheidendes zu betrachten. Du musst immer überlegen, welcher Stufe bist du in der Produktentwicklung und dann in welche Tiefe möchtest du im Produktentwicklungsprozess eintauchen. Denn jetzt gehen wir gleich tiefer in den Produktentwicklungsprozess itself. Aber du musst immer überlegen, bin ich der Einzige, der Produktentwicklung macht? Habe ich vielleicht 2, 3 Teammitglieder, die das machen? Oder habe ich ein Team aus mehreren Product Ownern, wo du, keine Ahnung, 5, 6, 7 Product Owner hast, die Produktverantwortlichkeiten für Subprodukte haben. Und die musst du dann primär nur steuern und Resources reinwerfen, wo du sagst, okay, lass uns den Teil vom Fulfillment noch bauen fürs Produkt, für den Kunden, für wen auch immer.
Ich weiß, du hast noch immer nicht geholt. Hol dir unter diesem Video das Paid Ad System. Ein Klick, du schaust sie in Ruhe an und keine Sorge, der Value, der da drinnen ist, wird dir wahrscheinlich mehr bringen als das letzte Coaching, was du gekauft hast.
Ich würde sagen, gerade als Founder musst du natürlich die richtigen Werte, würde ich jetzt mal mitbringen, und ja, das richtige Mindset auch da, was halt bei uns in dem Sinne auch bei dir der Fall war. Ja, du hast ja dementsprechend auch Erfahrungen gemacht, die möglicherweise im Markt nicht so gut waren. Ja, ja, und ich glaube, das würde ich auch sagen, dass sich das halt einfach nachhaltig auszahlt, dass das jeder macht. Ja, du sagst, du steckst diesen Aufwand hinein, ja, und du gibst dieses Mindset, es wird sich auszahlen, es zahlt sich gerade aus. Ja. Und du hast jetzt auch einen Sales Coach angesprochen, ja, und wir gehen jetzt ein bisschen tiefer hinein. Ja. Einer der Grundvoraussetzungen ist ja natürlich, dass du genau weißt, was dem Kunden mangelt, ja, ja, wo vielleicht die Stolpersteine sind. Und ich würde sagen, wenn du jemanden in die Produktentwicklung integrierst, ja, wie bei uns unser Sales Coach, ja, der war mehr als zwei Jahre bei uns, der ja kennt das Customer Profile, ja, das ist jetzt nicht jemanden, den wir von außen geholt haben, von irgendwo anders und dann direkt Leute coacht, ja, ja, weil damit du die Leute gut weiterhelfen kannst, musst du genau im Schlaf verstehen, was deren Probleme sind und wo sie hängen bleiben, ja.
Ja, das ist das, und das allererste ist halt, wenn du Produktentwicklung machst, möchtest du immer so gut wie mögliche Datenerhebung machen, ja. Deshalb ist es immer sinnvoll, relativ lang als Founder am Kunden dran zu bleiben, im Fulfillment drin so involviert zu sein, damit du so diese simplen Datensätze hast, wo du einfach Feedback vom Kunden, du hörst Sachen, du weißt Sachen, du siehst Probleme, damit du es wirklich siehst. Am Anfang machst du primär die Produktentwicklung anhand dessen. Das sind deine Datensätze, die du hast. Du hast wahrscheinlich keine perfekten NPS-Scores, du hast keine Datenbanken, du hast keine perfekten Dashboards für die Kundenzufriedenheit. Die ganzen Sachen hast du anfangs nicht, aber dafür hast du viele, viele so implizite Daten, weil du halt eng am Kunden dran bist. Ja? Später willst du natürlich viele, viele Dashboards und Datendinge haben. Welche Feedback-Loops haben wir alle für die Produktentwicklung?
Also grundlegend würde ich entscheiden zwischen einem schnellen Feedback oder auch jetzt einmal reflektierten, regelmäßigen Feedback. Ja. Schnelles Feedback, was wir haben, ist, wir haben in jedem Call mit unseren Account Manager, also unsere Kunden führen in regelmäßigen Abständen mit den Kunden Calls, wo sie am Schluss gefragt werden zwischen 1 bis 10, wie zufrieden sind sie momentan mit dem Prozess, wie fühlen sie sich da. Ja. Und wenn sie jetzt sagen, also wir haben sehr, sehr gute Scores da, aber wenn sie jetzt sagen, es ist einmal dementsprechend eine 8 oder 9, fragen wir immer, was können wir machen, um auf eine 10 zu kommen. So haben wir jeden Tag, das kommt in eine Excel-Tabelle rein, ja, sehe ich jeden Tag, ja, was ist das schnelle Feedback, was können wir schnell implementieren, um das Produkt besser zu machen, ja, das ist einmal das Instant-Feedback, würde ich sagen, danach. Und dann haben wir das Prozessuale, würde ich sagen, was länger dauert. Wir haben zum Beispiel bei unseren Account-Managern eine Feedback-Loop, aber auch bei den Kunden. Ja? Bei den Account-Managern, also bei denen, die direkt mit den Kunden Kontakt haben, die machen monatlich auch eine Reflexion dementsprechend, wo sie Dinge sehen. Ja? Weil bei uns natürlich mit der Teamanzahl, ja, können wir nicht überall haben wir nicht diesen Einblick, die jetzt auch ein Account-Manager hat. Ja? Und das sind sehr qualifizierte Personen, die alle mächtig Track-Record haben. Ja? Und da holen wir uns das Feedback ab, wo Sie auch sehen würden, ja, was ist vielleicht ein Produkt, wo möglicherweise Stolpersteine gerade sind, was ist vielleicht auch ein Produkt, wo wir gerade investieren und sagen, das könnten wir eliminieren, das wird vielleicht gar nicht so genutzt. Ja. Also es muss nicht immer sein, wir müssen Dinge hinzugeben, sondern vielleicht auch Dinge weggeben. Ja. Und dann immer die Sache, was ist die eine Sache, die die gerade sehen, was wir auch hinzufügen könnten, das einen großen Impact machen würde. Also das haben wir regelmäßig an Feedback-Loops von Account-Managern. Ja. Und was wir auch machen ist, wir fügen natürlich regelmäßig neue Kursinhalte hinzu, ja, und haben da auch das Feedback, dass wir sagen, wenn wir was hinzufügen, nehmen wir eine Testzielgruppe von geeigneten Leuten, ja, wo sagen, okay, da, die schauen sich erstens den Kurs an, da macht das Sinn, macht ja nicht für jeden Sinn, und dann bekommen wir von denen in Form auch von Fragebögen Feedback, ob das wertvoll war, ob das jetzt für die was verändert hat und können darauf auch direkt Anpassungen machen. Ja. Ja.
Und was auch ein ganz simpler Weg ist, den viele einfach nicht machen, ist einfach mit Kunden auch reden. Ja? So wie man gesagt hat, Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du und so weiter und so fort. Aber man kann auch immer ein bisschen rausgezoomter mit ihnen sprechen und sagen, hey, was ist das, was dir bei uns taugt, was andere vielleicht nicht machen? Was ist das, was andere machen, was wir vielleicht nicht machen? Wir haben 2, 3 Features auch schon implementiert in unserem Produkt. Ja? Früher haben wir zum Beispiel nicht einen täglichen Q&A-Call gehabt mit unseren Account-Managern. Ja? Also die Account-Manager haben nicht einen täglichen Call gehabt mit allen ihren Kunden, wo sie reinkommen können. Ein Kunde von uns hat dann gesagt, ja, ein anderer Mitbewerber hat das und der findet das mega geil. Dann haben wir drüber nachgedacht und gesagt, okay, let's test it mit einem Account-Manager. Dann haben wir es getestet, dann war es erfolgreich, dann haben wir gesagt, geil, lass das ausrollen. Und deshalb einfach die Kunden fragen, was ist vielleicht das, was bei uns fehlt? Was ist vielleicht das, was bei uns auch geil ist? Was wir vielleicht mehr machen sollen? Was soll man unbedingt beibehalten? Ja, diese klassische Start, Stop und Keep Doing-Analyse kann man auch mit Kunden regelmäßig durchgehen und da einfach Feedback einholen und erfragen. Ganz, ganz wichtig, eine gute Datengrundlage zu haben. Und da hilft es auch, einfach selbst zu reflektieren. Ja? So viele Menschen nehmen sich viel zu wenig Zeit, um zu denken und zu reflektieren. Wenn du dein Produkt kennst, du kennst dein Unternehmen, du kennst deine Firma, du kennst Stärken, du kennst Schwächen, du weißt, wo du angreifen könntest. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, keine Ahnung, du bist eine Social Recruiting Agentur und hast vielleicht das Gefühl, das Creative Game ist nicht richtig geil von dir. Ja, die Creatives, die du machst, die sind nicht rocking solid, die könnten viel besser sein, da seid ihr nicht gut, was auch immer. Okay, passt. Dann haben wir mal die Datengrundlage. Darauf kommst du nur, wenn du reflektierst und drüber nachdenkst. Und dann könntest du überlegen, okay, welche Möglichkeiten und Wege hätte ich, um das zu verbessern? Was könnte ich machen? Und es gibt verschiedene Wege, das Problem zu lösen. Möglichkeit Nummer 1, du hirest dir eine geile Person rein, ja. Erste einfache Möglichkeit. Funktioniert sehr, sehr gut, wenn man weiß, wie Recruiting funktioniert. Möglichkeit 2. Du kaufst dir einen Berater ein, der das mega gut kann und der das vielleicht teachen kann und das verbessern kann. Ja? Wie zum Beispiel uns, wo man sich reinholt und sagt, okay, fuck, die machen richtig sick Creatives, können sie uns das beibringen? Und wir sagen, okay, passt, bringen wir bei. Ja? Oder, dritte Möglichkeit, du gehst Try and Error raus und versuchst den Weg allein zu wählen. Kann der langsame, ineffiziente Weg sein? Ist aber auch eine Möglichkeit, wie du sowas erweitern kannst. Ja? Aber der erste Weg ist auf jeden Fall mal wissen, okay, wo liegt's und selbst zu reflektieren, sich Zeit zu nehmen. Und wir haben da ein geiles Template, das kannst du einfach runterladen und direkt anwenden für dich, wo du einfach wirklich eine gute Reflexion setzt. Dann nimmst du einen am Sonntag, haust dir Grüntee, Kaffee, was auch immer rein, auf leeren, nüchternen Magen, setzt dich in ein Café oder nicht mit Noise-Canceling-Kopfhörer und ballerst einfach einmal die Reflexion durch und nimmst dir die Zeit, die da ist. Wenn es 2 Stunden dauert, dauert es 2 Stunden, wenn es 4 Stunden dauert, dauert es 4 Stunden. Und da geht es nicht darum, dass jede Idee und alles, was du siehst, direkt umgesetzt werden muss. Na, auf gar keinen Fall. Da geht es darum, das Bigger Picture und das gesamte Ding zu kreieren und alles, was geil sein könnte. Und dann überlegen, was sind die Dinge, die ich vielleicht einmal implementieren könnte? Und was sind die Dinge, die ich vielleicht einmal testen könnte? Und was sind Dinge, die ich vielleicht einmal hinzufügen könnte? Und wenn du immer das im Mindset hast und jeden Monat neue Dinge verbesserst, erweiterst, hinzufügst, dann wird das umso besser. Ich gebe dir ein Beispiel. Was wir erst jetzt vor kurzem gerade mal hinzufügen sind, ist zum Beispiel, wenn wir bei Kunden ein Outbound-Team oder ein Setting-Team aufbauen, dann haben die meistens, deren Setter und Cold-Caller können bei uns in einen Raum kommen, wo die täglich trainiert werden von unserem besten Cold-Caller. Everyday, Einwandbehandlung, 3-mal am Tag. Was aber ein bisschen die Challenge ist, dieser Raum hat als Ziel, dass irgendwann das Team so aufgebaut ist, dass das nicht abhängig ist von uns, sondern dass die Inhouse dieses Training genauso machen können. Und diese Transition haben wir bis jetzt in der Vergangenheit nicht immer perfekt gehabt bei Kunden. Und was wir jetzt implementieren, ist unser Head of Outbound, wird höchstwahrscheinlich, 100% kann ich nicht sagen, dass es ist, aber das wird ziemlich sicher so umgesetzt, ist, der wird einfach 3, 4 Sessions mit den Kunden noch zusätzlich machen, wo er einfach den Founder und einen Vertriebler von ihnen dabei trainiert, wie ist man richtig Head of Outbound? Wie macht man Core Reviews am besten? Wie macht man das Roleplay am besten? Und nicht nur in einem Kurs runtergebrochen, sondern wirklich in the Detail, in the Trenches mit den Personen umsetzen. Ja? Und dadurch die Qualität und das gewährleisten, dass es auch funktioniert. Und dann muss man sich mal überlegen, okay, was könnte ich alles machen? Und deshalb nicht immer nur mental sagen, ja, okay, das ist das, was wir sind, sondern in 1, 2 Jahren wird unsere Firma noch anders ausschauen, als es jetzt ausschaut. Wir werden immer relevante Dinge erweitern, um die Kunden noch sicherer zu ihrem Erfolgsweg begleiten zu können, um unseren Burggraben, den wir als Firma haben, wo wir sagen, vielleicht sind wir nicht die aller krassesten im Eigenmarketing auf unserem Markt. Würde ich sagen, ja, sind wir wahrscheinlich nicht. Aber was wir sind, ist auf jeden Fall die mit dem besten Produkt. Und das wird immer krasser und krasser und krasser und krasser, weil darauf unser Fokus geht. Darauf geht ausschließlich unser Fokus. Wir konzentrieren uns die ganze Zeit darauf, das besser und besser und besser und besser und besser zu machen. Und dann wird immer der Burggraben größer und größer. Und das Coole ist, es wird von dir als Founder auch unabhängiger. Weil das Produkt, ich bin nicht der relevante Teil des Produkts. Ja, wenn irgendein Kunde zu uns kommt und irgendwie 400.000 Euro Umsatz macht oder 300.000 Euro Monatsumsatz macht, ja, also 300.000 Euro Monatsumsatz, okay, dann bin ich vielleicht noch, dann bin ich vielleicht relevanter Teil des Produkts, weil diese Journey, da muss ich strategisch irgendwie mitwirken, aber bei ganz, ganz vielen Sachen nicht. Und das ist erstens freeing as a founder, richtig geil. Und das Zweite, was es ist, es schafft ein echtes Asset als Firma, worauf du stolz bist, wo du sagen kannst, richtig geil, dass ich das habe. Wir waren mit dem Essen, der hat die funniesten Stories erzählt, der ist in einem Markt drinnen, wo er weiß, dass das alle Scammer sind. Und er hat irgendwie erzählt, dass der macht nur für diesen Markt, macht er die Dienstleistung. Und er hat gesagt, das sind alles quasi mehr oder weniger Scammer, aber er macht es trotzdem. Ja. Ob der auf sein Leben stolz ist? Nein. Deshalb hasst er sein Leben und deshalb will er was anderes machen. Ja. Kein Wunder. Aber bei uns sind alle Teammitglieder so purpose-driven, weil wir halt so mit den Werten sind, weil alle sehen, welche Wins sind, weil wir Wins von Kunden feiern, weil wir Erfolge feiern. Ja. Und das fängt halt A mit dem Mindset an und B, es ist dann ein Burggraben, der entsteht, was die Firma einfach viel stabiler, viel sicherer und viel besser noch macht. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, okay, reflektieren, mega geil, zahlt sich aus. Das ist sozusagen eine gute Grundlage.
Was ich finde, was wir sehr, sehr gut machen und was auch andere vielleicht gut draußen machen könnten, ist, man sagt, man hat diese Reflexion, man hat diese Ideen, dass man jetzt in so Sprints geht. Ja. Ja? Also wie wir das jetzt machen. Wir machen eigentlich alle 6 Wochen immer eine Art Sprint, ja, wo wir uns zusammensetzen, 2-3 Stunden lang. Ja, und jeder hat die Punkte, die er mitnimmt, vielleicht Dinge, die er sieht. Und dann wird ein Maßnahmenplan gemacht. Ja? Und entweder, wenn du alleiniger Founder bist, dann rate ich dir, hol dir jemanden dazu. Also auch unsere Leute, also auch wir machen das mit den Leuten, also sagen, hey, wir bauen die Roadmap, was macht Sinn, ein Produkt zu entwickeln, was macht nicht Sinn, ja, wir haben ja auch die Insights, ja, dementsprechend, wir machen es untereinander, dass wir einfach sagen so, hey, für die nächsten 6 Wochen gehen wir das dann an ihr Produkt und dann ist Rock'n'Rolling, ja, und ich kann dir sagen, jedes Mal, wenn du so einen Sprint machst, in 2 Wochen danach, du denkst nicht, dass sowas möglich wäre in so kurzer Zeit, ja, weil meistens ist es das, was wir sagen, dass in 6 Wochen fertig ist, in 5 Wochen fertig oder in 4 Wochen irgendwie.
Ja, also diese Sprints sind da sehr, sehr angenehm, immer mentaler Horizon, wo man sagt, okay, man macht einmal so ein Product Roadmap und also das gesamte Ding, was man reflektiert und als Vision sich aufbaut, das hast du vielleicht in einem Jahr nicht umgesetzt, vielleicht in 2 Jahren nicht, das kann sein. Aber dann, wenn du die Bausteine rauspickst, die du sagst, okay, die möchte ich jetzt einmal als nächstes umsetzen, ja, und dann sagst, das ist mein Umsetzungsplan für die nächsten 6 Wochen, dann geht es in die Execution und wenn du das selbst machst, geil, wenn wer anders das executet, auch gut. Aber ich würde immer in so kleinen Zeithorizonten denken, Quartal ist viel zu lang, meines Erachtens auch, das ist, kommt aus der Konzernwelt, das ist nicht geschickt. 6 Wochen, 8 Wochen ist ein guter Zeithorizon. Und dann dort die Execution. Und dann ganz wichtig, reflektieren. Überleg dir nachher, war es geil oder war es nicht geil? Wir haben zum Beispiel mal eine Zeit gehabt, da haben wir ganz, ganz viele Live-Calls hinzugefügt, weil wir glaubt haben, das ist eine geile Erweiterung des Produkts und das hilft den Kunden. Ja? Bis wir dann irgendwann einmal rückwirkend mehr und mehr reflektiert haben und gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht das, was die Kunden so geil hilft. Ja? Also spezifische Trainings ja, aber so mehr und mehr Live-Calls, das ist nicht das, was die Leute wollen. Sie wollen keine überfüllten Live-Calls, passt, aber sie wollen hands-on, 1-zu-1, Implementierung, Umsetzung, mehr mit gemeinsam attackieren. Und bei gewissen Sachen sind Live-Calls mega geile Lösungen. Zum Beispiel jeden Tag einfach so eine Fragemöglichkeit beim Account-Manager, geil. Mehrfach die Woche bei mir, geil, passt. Aber es braucht diese Komponenten. Da ist Reflexion ganz, ganz wichtig. Ja? Nachher, wenn du es implementiert hast, überleg dir 3 Wochen später, überleg dir 2 Monate später, frag die Kunden, war das geil, was wir gemacht haben? Wird das gut genutzt? Wird es nicht gut genutzt? Und da sozusagen für sich selber auch Learnings mitziehen, damit du die nächsten Weiterentwicklungen nicht in die gleiche Richtung optimierst, was eigentlich vielleicht gar nicht gut wäre, sondern du die relevanten Dinge machst. Und so ist ein guter Cycle, wo du zuerst sagst, du sammelst die Daten. Anfangs Daten ist vielleicht nur im Kopf, vielleicht eine geile Reflexionsübung. Wenn wir zum Beispiel mit Product Ownern, wir lassen auch diese Reflexion ausfüllen. So wie der Gernot zum Beispiel gesagt hat, einmal im Monat, auch jede Woche, müssen die Account Manager so Reflexion machen und uns Feedback geben, was sie glauben, was besser wäre und so. Aber auch einmal im Monat, aber auch jeder Product Owner. Das heißt zum Beispiel bei uns gibt es Product Owner Sales, Product Owner Ads, ganz viele Product Owner, die in den Subthemen, so Product Owner CRM, für die Kunden dieses Subprodukt quasi verbessern müssen. Und der hat genauso diese Vorlage, die er ausfüllt, wo er Brainstorm überlegt und damit delegiert man auch Denken. Man sagt dann, okay, die Produktentwicklung definieren wir so, das machen wir nicht, weil das ist ineffizient, das ist nicht gut. Aber damit kannst du auch gut denken, delegieren und Ownership von den Leuten mehr bekommen. Aber das ist ein bisschen später. Am Anfang würde ich immer schauen, Produktentwicklung so eng wie möglich an dir bzw. bei dir dran lassen.
Wenn wir jetzt aber ein Beispiel anschauen, wie eine Social Recruiting Agentur da draußen oder Agentur, ja, man denkt eben in seinem eigenen Skillset. Ja. Ja, und man sagt, okay, macht mein Recruiting was besser, aber vielleicht ist ja der Engpass Sales. Ja? Genau. Wenn du jetzt sagen würdest, die haben keine Sales-In-House-Expertise, ja? Also die sind einfach stark im Marketing, möglicherweise ist ja okay. Ja. Wie würdest du sagen, dass sie diese Expertise auch ins Produkt reinbringen können, wenn sie es vielleicht nicht intern haben.
Machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Ich sage mal, ich bin eine Social Recruiting Agentur und ich habe coole Skills im Creative bauen und so weiter und so fort. Aber mein Core-Skill ist nicht, wie kann ich geile Interviews führen. Okay, sagen wir mal, das ist das Ding. Und ich merke meine Kunden, erstens einmal deren Angebote, die sie ihren Mitarbeitern machen, das heißt, deren Incentive-Modelle sind schlecht. Und das Zweite, was schlecht ist, ist, sie führen die Interviews schlecht. Ja? So, jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, ich lerne das selber, passt, ist durchaus eine Möglichkeit. Möglichkeit ist, ich kaufe mir einen, der das macht. Du kannst aber auch einen Experten einfach buchen, mehr oder weniger. Ja? Kannst du auch machen. Zum Beispiel, du sagst, du holst einen krassen Headhunter rein, der weiß genau, wie man Interviews führt, der ist mega skilled in dem Bereich und der macht zum Beispiel, gibt es mehrere Ausprägungen des Prozesses. Der macht zum Beispiel einmal pro Woche einen Q&A-Call, du nimmst mit ihm einen Kurs auf und er macht pro Kunde 2 1-zu-1-Session mit dem Kunden, damit er ihm beibringt, wie man Interviews führt. Wie bezahlst du denn? Wahrscheinlich einen Stundensatz. Ja? Oder andere Möglichkeit, du teilst ihm einen Teil vom Umsatz. Kannst du ihm auch geben. Variable Kosten sind aber immer angenehm, weil wenn du weniger Kunden hast, hast du nicht hohe Fixkosten damit, sondern die variablen Kosten gehen halt mit den Kundenanzahl mit und daher hast du nicht krasse Ausgaben. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Dadurch lernst du, holst du das Know-how in-house und irgendwann brauchst du ihn vielleicht nicht mehr. Aber was wichtig ist, du willst Problemlösungen für deine Kunden kreieren. Ja? Das heißt, wenn dein Kunde in dem Bereich schlecht ist, Incentive, nächstes Beispiel. Vielleicht hast du 10 Kunden, kann auch sein, dass du 20 Kunden in einem Bereich hast und einer ist richtig cool. Zum Beispiel, anderes Beispiel, du bist vielleicht eine Facebook-Ads-Agentur für Versicherungsmakler, hast aber keine Ahnung von Verkauf. Und du schaltest Facebook-Ads und für 10 Versicherungsmakler, bei 3 funktioniert es, bei 7 nicht, aber Leads generierst bei allen coole, die anderen 7 können halt nicht verkaufen. Dann nimmst vielleicht deinen besten Kunden her und sagst zu dem, hey Johnny, schau mal, ich mache die Dienstleistung für dich for free, wenn du für mich dafür so und so viele Stunden, mehr oder weniger, meine Kunden coacht im Sales. Und dann hast du irgendwann einen Kurs und kannst sozusagen das Know-how in-house hauen. Was ich einfach sagen möchte ist, limitiere dich nicht mental, wo du sagst, okay, das ist das. Also wenn du auch mehr am Anfang bist, dann hast du natürlich begrenztere Kapitalressourcen. Ja? Wir können, keine Ahnung, im Produkt einfach 10.000 Kosten in einem Monat random mehr reinwerfen, weil wir sagen, es ist worth it. Es ist worth it. Und das tun wir auch regelmäßig. Was du am Anfang vielleicht nicht machen kannst, aber du kannst am Anfang variable Kosten dazu erzeugen und dann die Call Recordings verwenden. Das systematisierst du vielleicht raus, weil du smart bist, lernst das, kannst es irgendwann selber oder du lässt ihn ein Teil dessen sein und hast halt eine gewisse Zeit lang längere, höhere variable Kosten. Aber ganz ehrlich, sagen wir, du hast Social Recruiting, 4.000 sind deine Kosten, du zahlst ihm 100 Euro pro Stunde, sagen wir, du zahlst ihm 150 Euro pro Stunde, sagen wir, du zahlst ihm 200 Euro pro Stunde. Wenn der pro Kunde 2 Stunden hat, sind es 400 Euro. Das sind 10% deiner Produktkosten. Wenn das besser macht und du das 30 Mal machst und mit den 30 Recordings mega viel anfängst und das smart rausarbeiten kannst, dann hast du wie viel dafür zahlt? Wir haben gesagt 400 Euro mal 30 bist du bei 12.000 Euro. Du hast 12.000 Euro dafür zahlt. Scheißegal, das ist kein Geld im Verhältnis dafür, wie du das Produkt entwickelt und verbessert hast. Und so musst du es mental betrachten. So, fuck, das ist ein geiles Investment. Und jetzt wichtig, nicht alles gleichzeitig machen und in alle Fronten und Richtungen gleichzeitig optimieren, sondern halt dort, wo der Engpass für deine Kunden ist. Dort, wo du überlegen kannst, wenn das meine Kunden und meine Dienstleistung, wenn ich das machen würde, wie krass wäre das? Wie geil wäre das?
Ich würde sagen, dass die meisten dann falsch denken, dass sie sagen, der Kunde hat das gezahlt. Ja, sie denken vielleicht nicht in Customer Lifetime Value. Fix. Wenn er sagt, er ist besser in Sales, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er verlängert. Ja. Und dementsprechend wird das bei anderen genauso sein. Ja. Und die sehen vielleicht den einen Kunden, wo das Problem, oder die 3 Kunden, rechnen das runter und sagen, hey, steht vielleicht nicht dafür. Aber auch wir machen das teilweise, wo wir sagen, ich würde sagen, wir haben ein sehr gutes Unternehmer-Mindset dementsprechend. Wir sind aber jetzt nicht aus einem psychologischen Background. Wo wir jetzt auch sagen, hey, wir haben die Möglichkeit, dass wir auch diese Leute, die da Unterstützung brauchen, sagen, hey, sie wollen da noch mehr gepusht werden, da jetzt auch von außen Unterstützung zu haben. Ja, auf jeden Fall. In Form von Kooperationen.
Auf jeden Fall. Und das ist was ich einfach immer machen würde, so limitlos denken. Ja? Bei der Produktentwicklung geht es nicht darum, zu sagen, na, das kann ich nicht, na, das will ich nicht, na, das ist nicht, sondern das sind meine Kunden und du musst natürlich die Grundvoraussetzung dafür ist, du musst einen klaren ICP haben, Ideal Customer Profile, du brauchst ein klares Bild, wer ist dein Traumkunde. Aber dann kannst du in jede Tiefe reingehen und alles durchüberlegen. Und das heißt nicht, dass du alles gleich umsetzt. Es heißt, du hast einmal ein wirklich klares Bild und überlegst dir, welche Dinge möchte ich bauen und wie soll mein Produkt in 2 Jahren, in 3 Jahren ausschauen. Und dann hast du eine geile Vision. Und dann gehst du Schritt für Schritt das Ding bauen, verbessern, erweitern, bauen, verbessern, erweitern, bauen, verbessern, erweitern. Und dann entsteht immer mehr und mehr der wunderbare Burggraben um deine Firma herum, obwohl du mehr oder weniger eine Dienstleistung hast, wie es alle anderen am Markt auch haben, hast du plötzlich in deinem Produkt so viele Unique Selling Points drin und so viele Qualitätssiegel, dass es irgendwann unumgänglich wird und deine Firma einfach 10.000 Mal besser funktioniert als die anderen, weil während die anderen ein Akquise-Spiel spielen, spielst du ein Spiel, wo Kunden bleiben, wo Kunden happy sind, wo du einen großen Lifetime-Value hast und du dich gar nicht so sehr aufs Marketing und Sales und die ganzen Sachen konzentrieren musst, sondern dein Produkt ist das, was die Firma drivet.